Es gibt so Menschen, wenn es die nicht gäbe, dann müssten sie geboren werden. Liebe Gemeinde, solche Leute, die braucht es einfach. Ohne die würde es vielleicht auch laufen, es würde auch gehen. Aber es wäre doof ohne sie, da würde etwas fehlen. Nee, so jemand bin ich nicht, denken Sie jetzt vielleicht. Nee, der redet nicht von mir, geht es dir vielleicht durch den Kopf. Aber wartet mal ab, vielleicht ist das ja doch etwas für euch. Auf unserer Gemeindeleitungsklausur haben wir uns mit dem Thema beschäftigt, Gemeinde drinnen und draußen. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie kommt man eigentlich in unsere Gemeinde herein? Fällt es Menschen leicht, bei uns reinzukommen? Und dann haben wir unsere Aufnahmepraxis angeschaut. Wie machen wir das eigentlich? Wie läuft das ab, wenn wir Menschen in die Gemeinde aufnehmen? Von dem, was wir da besprochen haben, wollen wir heute gleich in der Jahresmitgliederversammlung auch noch erzählen. Wir haben uns auch auf dieser Klausur mit unserem Gemeinderand beschäftigt. Da sind ganz schön viele Menschen, die tauchen kaum noch bei uns in der Gemeinde auf. Aber sie gehören trotzdem noch dazu. Sie sind Mitglieder und das auch ganz bewusst. Einige von ihnen wohnen ganz schön weit weg, die können gar nicht mehr kommen. Wir haben aber auch auf der Gemeindeleitungsklausur festgestellt, Gemeinde spielt sich nicht nur in der Mitte ab. An den Rändern, da passiert ganz, ganz viel. Da kommen Menschen mit Gemeinde in Kontakt. Manchmal kommen Menschen einmal rein, berühren die Gemeinde, lassen sich von der Gemeinde berühren und dann gehen sie wieder. Aber sie haben Gott erfahren, sie haben seine Liebe erfahren und vielleicht hat ihnen das einfach sehr, sehr gut getan. Gemeinsam Gottes Menschenliebe begegnen. Das Team des 12.1-Gottesdienstes hat darüber nachgedacht, was könnte so ein Leitspruch für uns sein, so ein Motto, eine Vision, unter die wir unseren Gottesdienst stellen. Und da haben wir miteinander überlegt, das soll unsere Mitte sein. Gemeinsam Gottes Menschenliebe begegnen. Und hoffentlich geschieht das nicht nur im 12.1, auch nicht nur in diesem Gottesdienst, nicht nur da in der Mitte der Gemeinde, sondern hoffentlich passiert genau das auch an den Rändern unserer Gemeinde, an der Oberfläche, dass Menschen Gottes Menschenliebe begegnen. Da, wo Menschen das erste Mal mit unserer Gemeinde in Kontakt kommen, im Foyer, beim Reinkommen vielleicht, beim Flohmarkt, bei der Kleiderleine, bei solchen Veranstaltungen, beim Kellenetics für Frauen oder einfach bei der Begegnung in unserer Nachbarschaft, hier um das Haus herum, aber auch in unserer Nachbarschaft zu Hause. Gemeinde drinnen und draußen. Elisabeth Seidlitz hat sich von diesem Thema inspirieren lassen und sie hat vor 3 Wochen darüber gesprochen. Sie hat davon Petrus erzählt, ihm ist das erst einmal schwer gefallen, dass er ganz an den Rand geführt wurde, dahin, wo er eigentlich gar nicht hin wollte. Er sollte in einem Traum Würmer und andere eklige Tiere essen. Das ist auch mal eine Grenzerfahrung. Und dann im wachen Zustand sollte er sich mit einem Mann treffen, er sollte mit ihm essen und er sollte ihn mit Jesus Christus bekannt machen. Dabei war dieser Mann ein Ungläubiger, ein Heide und dazu noch ein feindlicher Soldat. Diese Begebenheit hat sich ganz am Rand der Gemeinde abgespielt. Aber eigentlich zeigt sich in dieser Begebenheit genau das Herz der Gemeinde, das Innerste. Gemeinde zeigt ihre Lebendigkeit gerade dann, wenn Menschen von außen reinkommen können. Gemeinde lebt, Gemeinde atmet, sie ist durchlässig, gerade an ihrer Oberfläche, gerade am Rand. Der Mensch, über den ich heute sprechen möchte, das ist so jemand, der andere Menschen mit hineinnimmt. Wenn es diesen Menschen nicht gäbe, dann müsste er erstmal geboren werden. Es wäre doof ohne ihn. Gemeinde drinnen und draußen, da bietet es sich ja an, erstmal so eine flammende Motivationsrede zu halten. Liebe Gemeinde, lasst uns alle mehr auf Gäste zugehen. Lasst uns evangelistisch leben. Lasst uns zu den Hecken und Zäunen gehen und Menschen einladen. Und dann würden wir so in unserem Kopf sagen, jo, stimmt. Jo, sollten wir eigentlich machen. Ja. Ich möchte heute lieber von diesem einen Menschen erzählen, der andere Menschen mit reingenommen hat. Einer, der Leute an die Hand genommen hat und der ihnen zur Seite stand. Das war nämlich sogar sein Name. Als er geboren wurde, da wurde er einfach Josef genannt, ein Name wie viele andere. Aber irgendwann haben die Leute ihm einen zweiten Namen gegeben und dann wurde er nur noch bei diesem Namen genannt. Barnabas hieß er. Das heißt, Sohn des Beistandes. Barnabas war so jemand, der immer für Menschen da war. Einer, der anderen beistand, der Menschen mit an die Hand genommen hat. Einige Bibelkenner unter uns kennen den Namen vielleicht schon, die wissen mit ihm einiges zu verbinden, aber ich ahne, die allermeisten von uns haben diesen Namen noch nie gehört oder fast noch nie. Im Who is Who der großen Persönlichkeiten der Bibel taucht dieser Name nicht auf. Und trotzdem, es wäre schade, wenn es diesen Menschen nicht gegeben hätte. Ihr werdet gleich merken, dass Barnabas ein ganz schön sympathischer Geselle war. Er trug seinen Namen wirklich zurecht. Und ich kann mir vorstellen, dass viele trotzdem von dem, was ich erzähle, nicht so richtig ins Herz getroffen werden. Es ist schön von ihm zu hören, toll, dass es ihn gegeben hat, aber nicht bei allen Menschen hinterlässt er einen bleibenden Eindruck. Der Name kann auch wieder vergessen werden. Aber ich bin mir sicher, dass es auch Menschen zwischen uns gibt, bei denen Barnabas Spuren hinterlassen wird. So will ich auch sein. Ich spüre da sowas wie eine Seelenverwandtschaft. Dieser Mensch, der inspiriert mich. Darin entdecke ich irgendwie das, was auch so meins ist. Wenn es dir so geht, dann ist diese Predigt heute genau für dich. Der Apostel Paulus wäre ohne Barnabas, da hätte er wahrscheinlich keinen Fuß auf dem Boden der Gemeinde bekommen. Wir kennen Paulus als den Völkerapostel. Wir haben es ihm zu verdanken, dass Europa überhaupt vom christlichen Glauben erfahren hat. Paulus ist durch Kleinasien, durch Griechenland gereist. Er hat Menschen mit Jesus Christus bekannt gemacht. Er hat viele christliche Gemeinden gegründet. Er hat Briefe geschrieben. Aber ohne Barnabas hätte Paulus in der christlichen Gemeinde keinen Fuß auf den Boden bekommen. Barnabas hat ihn mit hineingenommen. Der war so ein Türöffner für ihn. In seinem früheren Leben hat Paulus Christen verfolgt. Er hat sie gehasst. Er wollte sie ausrotten. Er hat dafür gesorgt, dass tragende Personen der christlichen Gemeinde gefangen genommen und teilweise sogar hingerichtet wurden. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie die Christen in Jerusalem reagieren. Auf einmal steht Paulus vor der Tür der Gemeinde, klopft an und sagt mit lammfrommer Stimme: "Hallo, ich bin Paulus. Ich bin jetzt auch Christ. Ich würde gern auch dazugehören." Christen in Jerusalem hatten Angst. Das ist doch ein billiger Trick. Der will uns doch nur ausspionieren. Der will nur alle von uns kennenlernen, um uns dann ins Gefängnis zu werfen. Und jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Selbst wenn ihr das glauben würdet, selbst wenn es dem Paulus ernst wäre und er wirklich dazugehören will, also kein Trick, würdet ihr ihn dann reinlassen? Mal ganz ehrlich, der hat unsere Freunde hingerichtet. Der soll bitte schön draußen bleiben. In der Hölle soll der schmoren. Toleranz ist ja schön und gut, aber den soll der Teufel holen. Ich lese aus Apostelgeschichte 9, Abvers 26. Als Paulus nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Aber alle fürchteten sich vor ihm, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger war. Barnabas jedoch nahm sich seiner an und brachte ihn zu den Aposteln. Er berichtete ihnen, wie Saulus auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass dieser zu ihm gesprochen habe und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesus aufgetreten sei. So ging er bei ihnen in Jerusalem ein und aus. Ganz unscheinbar erzählt Lukas das so in diesen Versen. Barnabas aber nahm sich seiner an und am Ende steht dann, ja, und Paulus ging dann bei ihnen in Jerusalem ein und aus. Als wäre das gar nichts Besonderes. Aber überlegt mal, was in diesen Worten steckt. Was bringt Barnabas dazu, sich für Paulus einzusetzen? Warum lässt er sich überhaupt auf Paulus ein? Was sieht er in ihm? Barnabas hat sich in den Kopf gesetzt, Paulus verdient eine Chance. Der ist ganz frisch im Glauben, der braucht Gemeinde. Na und vielleicht braucht die Gemeinde sogar auch ihn. Barnabas hat ein Gespür für Menschen. Er schaut Menschen ins Herz. Er meint es gut mit Menschen und vielleicht weckt er sogar etwas Gutes in Menschen. Das wissen die Apostel auch. Wenn der Barnabas sich für den Paulus einsetzt, wenn er extra kommt und für ihn spricht, dann lohnt es sich auch hinzuhören. In den nächsten Jahren entdecken Barnabas und Paulus, dass ihr Herz für eine gemeinsame Sache schlägt. Sie denken groß und weit. Sie wollen nicht in den gewohnten Bahnen bleiben. Sie wollen über das, was bisher in der Gemeinde lebt, hinausgehen. Die Gemeinde ist ihnen zu eng. Eigentlich war das nicht so die Sache des Paulus. Eigentlich wollte er ja, dass immer alles so bleibt, wie es war. Das hat ihn ja bei den Christen so angetriggert. Er hat sie bis auf das Blut verfolgt, weil sie einfach eine ganz neue Lehre gebracht haben. Das verwirrt doch nur. Das hat Paulus nicht gefallen. Vielleicht hat Paulus genau das von seinem Freund Barnabas gelernt. Er denkt jetzt out of the box. Er verlässt die gewohnten Bahnen. Die Christen, das war ursprünglich so eine Gruppe unter den Juden. Die glaubten etwas Neues. Sie glaubten, dass der erwartete Messias schon gekommen sei, dass Jesus dieser Messias sei. Aber sonst hielten sie sich weiter zu den Juden. Sie waren Teil des Volkes Gottes. Sie waren drin. Und mit denen da draußen, mit den Heiden, die sich nicht an die jüdischen Rituale und Reinheitsgebote hielten, mit denen wollten sie nichts zu tun haben. Wenn Heiden Juden wurden, dann durften sie auch Christen werden, das war okay, aber das mussten sie dann doch schon mitbringen. Barnabas hat miterlebt, wie Heiden Christen wurden und das ohne, dass sie vorher zum Volk Gottes gehört hätten. Barnabas hat beobachtet, wie Christus Menschen in ihrem Herzen berührt hat. Er hat erkannt, das geht ja gar nicht so um irgendwie Volkszugehörigkeit oder um Rituale, das geht um das Innere. Jesus Christus berührt das Herz von Menschen. Dafür, für sowas hat Barnabas sein Auge. Das fällt ihm sofort auf. Und vielleicht hat Barnabas diesen Gedanken auch bei Paulus ins Herz gepflanzt. Auf jeden Fall machen die beiden sich gemeinsam auf den Weg. Gemeinsam reisen sie viele, viele Kilometer, zum großen Teil zu Fuß. Sie erzählen Menschen auf Zypern und in Kleinasien von Jesus Christus. Sie erleben das Wunder mit, wie Menschen, die vorher vom Gott Israels überhaupt nichts gehört hatten, mit Jesus Christus in Kontakt kommen. Das hat dann auch Unruhe mit sich gebracht. Warum tun sie das? Warum bleiben sie nicht einfach bei dem, wie es immer war? Barnabas und Paulus können doch nicht einfach alles mit Füßen treten, was uns vorher heilig war. Die beiden werden zurück nach Jerusalem zitiert. Man will diesen Streit mit ihnen klären. Und ich ahne, man will sie auf Linie bringen. Elisabeth hat schon vor 3 Wochen erzählt, dass auch Petrus so eine Erfahrung gemacht hat, dass ein Heide zum Glauben gekommen ist. Davon erzählt Petrus dann bei diesem Streit und sein Wort hat natürlich Gewicht. Und dann, ich lese aus Apostelgeschichte 15, Vers 12, da schwieg die ganze Versammlung. Und sie hörten Barnabas und Paulus zu, wie sie erzählten, welch große Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hatte. Das, was die beiden hier zu erzählen haben, das bewegt die Menschen. Barnabas und Paulus erhalten dann offiziell den Auftrag, die Heiden, die da draußen sind, zu Jesus Christus einzuladen. Die Vision, Gott liebt alle Menschen. Mit dieser Vision stecken sie die anderen an. Jetzt möchte ich euch nicht vorenthalten, dass Barnabas auch schwach geworden ist. Der ist so richtig eingeknickt, einmal zumindest. Und ganz ehrlich, das spricht mich an. Hätte er immer alles richtig gemacht, ich glaube, ich könnte mich nicht in diesem wundervollen Menschen wiederfinden. Der wird mir wahrscheinlich fremd bleiben. Barnabas ist sehr empathisch und wohlwollend, aber er ist nicht immer stark und nicht immer konsequent. Einmal zumindest ist er das nicht. In Antiochia, nordwestlich von Jerusalem, da gab es eine Gemeinde, in der war es ganz selbstverständlich, dass Juden und Heiden gemeinsam zur Gemeinde gehörten. Die haben das ganz, ganz früh verstanden und die haben dann auch immer miteinander gegessen, das war normal, vor allem also für sie zumindest. Jetzt hat in der Antike gemeinsames Essen einen ganz hohen Stellenwert. Man setzte sich nicht einfach mit jedem mit Hinz und Kunst an den Tisch. Mit wem man zusammen aß, das hatte eine Aussagekraft. Einmal kommen geistliche Würdenträger aus Jerusalem nach Antiochia und da wird gerade gegessen. Und jetzt kann man sich denken, die Leute aus Jerusalem, die haben überhaupt keine Freude daran, wer hier so alles zusammen an einem Tisch sitzt. Dass Juden mit Heiden an einem Tisch sitzen, das passt ihnen überhaupt nicht. Und davon erzählt Paulus in seinem Brief an die Galater in Kapitel 2. Nach ihrer Ankunft aber zog Petrus sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten die anderen Juden, sodass auch Barnabas durch ihre Heuchelei mitgerissen wurde. Die sind einfach aufgestanden und rausgegangen während des Essens. Sie wollten nicht mehr dazugehören. Das wäre ein ganz, ganz wichtiges Zeichen für die Heiden gewesen, die bisher draußen waren. Das wäre ein ganz tolles Signal gewesen, wenn Petrus, Barnabas und Paulus einfach sitzen geblieben wären. Die hätten gespürt, die stellen sich zu uns. Barnabas knickt ein. Er bleibt sich selbst nicht immer treu. Er zeigt Schwäche. In dieser Situation steht er auf und verlässt den Raum, weil er gerade in diesem Moment nicht mit den anderen zusammen an einem Tisch gesehen werden will. In seinem Herzen trägt er die Vision davon, dass Gott ein Gott aller Menschen ist, aber in diesem Moment knickt er ein. Das hat ihn bestimmt nicht mit Stolz erfüllt und ich kann mir vorstellen, dass er sich noch oft gewünscht hat, diesen Moment ungeschehen zu machen. Jetzt möchte ich ganz zum Schluss noch eine vierte Begebenheit erzählen. Bei den Vorbereitungen zu ihrer zweiten gemeinsamen Reise, da zerstreiten sich Barnabas und Paulus. Ja? Und sie gehen von da an getrennte Wege. Anlass ist der Cousin des Barnabas, Johannes Markus heißt der. Paulus und Barnabas wollen wieder miteinander auf Reisen gehen, um Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Und Johannes Markus, der will gerne mitgehen. Allerdings haben sie mit ihm schon mal Erfahrungen gemacht. Ich lese aus Apostelgeschichte 15 ab Vers 37. Barnabas wollte auch den Johannes, genannt Markus, mitnehmen. Doch Paulus bestand darauf, ihn nicht mitzunehmen, weil er sie in Pamphylien im Stich gelassen hatte, nicht mit ihnen gezogen war und an ihrer Arbeit nicht mehr teilgenommen hatte. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung, sodass sie sich voneinander trennten. Barnabas nahm Markus mit und segelte nach Zypern. Johannes Markus war schon einmal zur Unterstützung mit Barnabas und Paulus gereist, aber er hatte abgebrochen. Er hat nicht durchgehalten. Ihm war die Puste ausgegangen. Vielleicht war er damals einfach noch zu jung gewesen. Paulus hat das jedenfalls so sehr geärgert, dass er gesagt hat, den nehme ich nicht mehr mit. Der soll nicht mehr dabei sein. Ich habe mit ihm meine Erfahrung gemacht, der kommt mir nicht mehr mit. Jetzt könnte man vielleicht sagen, was für eine Vetternwirtschaft. Barnabas scheut ja nur den Streit mit seiner Tante Maria, der Mutter von Johannes Markus. Deshalb nimmt er ihn mit, weil er sein Cousin ist. Richtige Vetternwirtschaft. Aber so ist es offenbar nicht. Barnabas beweist nämlich wieder den besseren Blick für das, was in einem Menschen steckt. Paulus wird das dann auch noch entdecken. Denn interessanterweise in der Grußliste des 2. Timotheusbriefs, da finden wir ein Vermerk in Kapitel 4, Vers 11. Da will Paulus sich mit Timotheus treffen und er fordert ihn auf, nimm Markus und bring ihn mit, denn er ist für mich nützlich zum Dienst. Wieder hat Barnabas in einem Menschen etwas gesehen, das andere nicht in ihm sehen. Paulus hatte das nicht erkannt, aber Barnabas hat gesehen, dass in Johannes Markus das Zeug zu einem begabten Mitarbeiter steckt. Solche Leute braucht es einfach. Wenn es sie nicht gäbe, solche Leute, sie müssten geboren werden. Menschen, die andere Menschen mit reinnehmen. Das kann nicht jeder. Das ist nicht jedem gegeben. Ein Mensch, der andere Menschen mit reinnimmt. Einer, der auf sie zugeht. Einer, der Menschen an die Hand nimmt, sie begleitet. Eine, die andere mit ihnen bekannt macht. Eine, die anderen Menschen die Gemeinde erklärt. Eine, die das Potenzial in einem Menschen sieht. Einer, der das Gute weckt. Einer, der Menschen an der Seite steht. Wenn in einer großen Gemeinde wie unserer, wir haben gut 500 Mitglieder, wenn da vielleicht so 20 Leute dazwischen sind, die das können und die das richtig gerne machen, das gibt der Gemeinde ein freundliches Gesicht. Amen.